Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Er stand für den gesellschaftlichen Aufbruch, für Reformen.
Mit Verantwortung in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft.
Insofern war Willy Brandt der Hoffnungsträger meiner Generation.
Wir haben den Mut, ein neues Blatt in der Geschichte aufzuschlagen.
Wir waren von vornherein dafür, dass dieser kalte Krieg nicht unsere Zukunft bedeuten kann.
Der Kanzler verharrt dann schweigend vor dem Denkmal. Er ist niedergekniet.
Ist auch ein ganz wichtiges Symbol gewesen.
Alle, die Macht haben, Krieg zu führen, möchten der Vernunft mächtig sein und Frieden halten.
Das Weitermachen in der Konfrontation hätte nie zu einer Wiedervereinigung geführt.
Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
Deine Geschichte erzählt dein Leben.
Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben.
Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen.
Ich habe in den Tonarchiven recherchiert.
Deine Geschichte.
Unsere Geschichte.
Die 60er, Folge 14, mehr Demokratie wagen.
Willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse.
Und mit Katharina Kaufmann.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Ich erinnere noch sehr gut die Regierungserklärung, die Willy Brandt gehalten hat nach seiner Wahl zum Bundeskanzler. Das war ja die Ankündigung einer Reformpolitik und die hat er auch durchgesetzt.
Unser Land braucht die Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Westen und die Verständigung mit dem Osten.
Am 21. Oktober 1969 wird Willy Brandt von einer sozialliberalen Koalition zum Bundeskanzler gewählt. In seiner Regierungserklärung kündigt er innenpolitische Reformen und eine neue Außenpolitik gegenüber den Staaten des Warschauer Paktes an. Mit Sätzen, die mittlerweile legendär sind und immer wieder zitiert werden, wie dem vom Mehr Demokratie wagen.
Unser Zeitzeuge, der sich, wie wir gerade gehört haben, noch gut an Brandts Regierungserklärung erinnern kann und sich dann auch aktiv für deren Umsetzung eingesetzt hat, ist Günther Neugebauer. Ich habe ihn in Rendsburg in Schleswig-Holstein getroffen. Da kommt er auch gebürtig her. Günther Neugebauer verortet den Ursprung seines politischen Interesses lange vor Willy Brandts Kanzlerschaft, in seiner Kindheit und in seiner Jugend. Und dabei wird auch nochmal deutlich, wie stark auch die Biografien in den 60er Jahren noch von den Folgen des Zweiten Weltkriegs geprägt waren.
Also ich war schon vorher ein politischer Mensch. Ich war Klassensprecher, ich wurde dann Schülersprecher. Ich war Chefredakteur der Schülerzeitung und habe dort schon sehr angeeckt. Politisch sozialisiert wurde ich durch meinen Großvater. Mein Vater starb, da war ich 3 Jahre alt. Er war erkrankt und dann gestorben infolge einer wohl nicht erkannten Kriegsverletzung, was aber nicht anerkannt wurde als Kriegsverletzung, sodass meine Mutter mit ihren Tochter und ihrem Sohn mir schlecht als recht zur Hand kam. Wir haben das zwar nicht gespürt, aber es war im Verhältnis doch eine große Armut. Insofern hatte ich immer das Gespür, dass das mit der sozialen Gerechtigkeit nicht in Ordnung ist. Meine Mutter hat sich bemüht, uns nicht spüren zu lassen, wie schlecht es uns ging. Sie hat illegalerweise neben der Sozialhilfe, die wir bekommen haben, noch geputzt, ohne das angegeben zu haben. Aber das ist uns nicht aufgefallen. Wir haben nicht gehungert. Und uns ist nicht bewusst geworden, wie ärmlich die Verhältnisse gewesen sind. Und so ging das, glaube ich, in sehr vielen Familien.
Und Günther Neugebauer war ein typischer 68er, einer von den Jugendlichen, die gegen die herrschenden Verhältnisse in der Bundesrepublik rebelliert haben. You say you want a revolution.
Well, you know. Ich bin natürlich ein 68er Kind, also im Jahr 68 war ich genau 20 Jahre alt. Und stark politisiert in der Provinzstadt Rendsburg, muss man ja sagen, nicht? Das ist ja kein Vergleich zu anderen Städten. Ich stand mehrere Male vor Gericht, weil die damaligen Gesetze schon das Demonstrieren ja schon als Sturz gegen die Regierung anerkannten. Aber ich bin nie bestraft worden Natürlich war meine Mutter nicht amused, wenn immer die blauen Zustellungsbriefe des Richters oder der Staatsanwaltschaft bei ihr eintrafen.
Autorität, Gehorsam, Pflichterfüllung, die alten deutschen Tugenden, die auch in der Nachkriegszeit noch galten, wurden von der Jugend in den 60er Jahren abgelehnt. Sie wurden jetzt mitverantwortlich gemacht für Deutschlands Weg in den Nationalsozialismus. Darüber hinaus war die Rebellion der Jugend ein weltweites Phänomen. Wir haben in der Folge 10 unserer Podcast-Staffel ja darüber gesprochen. In Deutschland kam dazu, dass seit 1966 die Große Koalition aus CDU, CSU und SPD regierte und das parlamentarische System plötzlich keine Alternativen mehr anzubieten schien. Deshalb formierte sich damals ja die APO, die außerparlamentarische Opposition.
Wir verbinden die APO ja immer mit der Studentenbewegung, aber in der Anfangszeit und vor allem im Kampf gegen die geplante Notstandsgesetzgebung, da war das ein sehr viel breiteres Bündnis, zu dem auch die Gewerkschaften gehört haben. Und dort, also im Gewerkschaftsbereich, hat sich zum Beispiel auch Günther Neugebauer engagiert und Adressat seiner Kritik war natürlich die regierende Große Koalition und der, wie er es ausgedrückt hat, politische Stillstand im Land.
Die CDU stand für das Weiter-so. Das war ja die Adenauer-Politik, die wurde 1962 abgelöst, dann kam Erhard, dann kam die große Krise und 1966 wurde Kiesinger, dieser Altnazi, Bundeskanzler und die CDU war gezwungen, mit der SPD zusammenzugehen. Die SPD wiederum war froh, dass sie zum ersten Mal nach 1949 Mitglied der Regierung sein konnte. Aber letzten Endes konnte die SPD nicht mehr zeigen, als dass sie auch regierungsfähig ist. Zur Rande gekommen ist da eigentlich nichts. Ja, also ich gestehe, dass ich die Große Koalition bekämpft habe, auch in Demonstrationen, obwohl ich im Herzen eigentlich immer Sozialdemokrat war.
Historiker sehen die Große Koalition rückblickend nicht unbedingt so negativ wie Günther Neugebauer. Sie verweisen zum Beispiel darauf, dass viele innenpolitische Reformen der sozialliberalen Koalition auf Vorarbeiten der Großen Koalition aufbauten. Und die Große Koalition hat ja nicht nur die Notstandsgesetze beschlossen, sondern eben auch die große Strafrechtsreform, über deren Bedeutung für jeden einzelnen Bürger und jede einzelne Bürgerin der Bundesrepublik wir in der Podcast-Folge über die sexuelle Revolution gesprochen haben. Aber ein ganz wesentlicher Aspekt der Großen Koalition war sicher, dass sie den strukturell wohl eher konservativen Deutschen zeigte, dass die SPD auch auf Bundesebene regierungsfähig ist, so wie Günther Neugebauer das sagt.
Der wirkliche Machtwechsel ist dann mit der Bundestagswahl 1969 gekommen und kurz vorher war Günther Neugebauer SPD-Mitglied geworden.
Und dann gab es ja den Bundestagswahlkampf. Im September, meine ich, 1969 fand die Bundestagswahl statt und es zeichnete sich am Ende des Bundestagswahlkampfes ab, dass die FDP bereit war, mit der SPD zusammenzugehen. Hier muss man sagen, heute ist ja die FDP die Partei der Millionäre und Milliardäre. Damals war die FDP unter Scheel und Genscher eine Rechtsstaatspartei. Da spielte das Thema Steuersenkung gar keine Rolle. Und wir waren also überrascht, dass die FDP schon während des Wahlkampfes signalisierte, mit der SPD zusammengehen zu wollen. Und das war für mich persönlich ein Zeichen, im August 1969 Mitglied der SPD zu werden.
Sind Sie eigentlich mit dieser Entscheidung, in die SPD einzutreten, angeeckt bei Ihrer Mutter oder Ihren Großeltern?
Meine Mutter war not amused, weil sie ja während der NS-Zeit erleben musste, welche Schwierigkeiten ihr Vater, also mein Großvater, mit diesem System hatte. Er hat sich nicht angepasst, hat Widerstand geleistet, er ist nicht eingesperrt worden. Aber meine Mutter hat mir wiederholt mitgeteilt, wie häufig sie Angst hatten, dass er abgeholt wird. Insofern war meine Mutter nicht begeistert.
Aber das heißt, sie hat das insgesamt mit Sorge betrachtet, dass ihr Sohn sich überhaupt politisch engagiert. Es war quasi eigentlich unabhängig davon, für welche Partei ihr Herz da schlug.
Richtig, genau so ist es gewesen. Meine Mutter hat auch nie gewählt, erst Ende der 60er Jahre. Ich weiß noch, Ich durfte noch nicht wählen und da habe ich meine Mutter davon überzeugen können, dass es sich nun lohnt zu wählen. Und natürlich gehe ich davon aus, es war ja eine geheime Wahl, dass die SPD gewählt hat. Und danach war für uns jeder Wahltag ein Festtag. Und bis zu ihrem Tod hatten wir uns angewöhnt, immer nach dem Wählen, da habe ich sie immer begleitet, dann gemeinsam essen zu gehen. Für mich ist das Recht, frei und geheim seine Stimme abgeben zu können, ein Festtag.
Bei der Bundestagswahl 1969 bleibt die Union die stärkste politische Kraft. Sie bekommt 46,1% der Stimmen und betrachtet sich als Wahlsieger. Aber die SPD erzielt 42,7% und damit ihr bestes Ergebnis seit Kriegsende und zusammen mit den 5,8% der FDP reicht es zur Regierungsbildung. Allerdings ist das kein Selbstläufer. In der FDP sind nicht alle überzeugt vom neuen Kurs ihres Parteichefs Walter Scheel. Albrecht Müller, der später Planungschef der SPD, Kanzler Brandt und Schmidt wurde, erzählte in einem NDR-Talk, wie Willy Brandt nach der Wahl die sozialliberale Koalition geschmiedet hat und dass es dabei offenbar nicht nur um edle Ziele ging, sondern durchaus auch um persönliche Interessen.
Das sind jetzt Geschichten, die ich von Freunden erfahren habe, aber aus zwei Quellen. Und das ist eine wirklich schöne Geschichte. Er hat mit Scheel telefoniert und Scheel hat gejammert, weil die FDP abgesunken ist auf 5,8%. Und hat gesagt, er weiß es nicht, ob er es schafft. Und hat gesagt, ja, mein nationalliberaler Flügel, das wird schwierig und so weiter. Und da gibt es den Josef Ertl in Bayern, der ist eine zentrale Figur. Und dann hat Willy Brandt bei Volkmar Gabert, das war der SPD-Vorsitzende und Fraktionsvorsitzende in München, also von der bayerischen SPD, bei dem angerufen und hat gesagt, Volkmar, du kennst doch den Josef Ertl, ruf doch den mal an. Dann hat der Volkmar Gabert den Ertl angerufen und der Ertl hat, der war schon etwas müde und vielleicht auch ein bisschen Bier und war nicht sehr gewillt, darüber zu reden und fand es gar nicht so doll, dass er jetzt dafür sorgen soll, dass der Brandt, der ja auch in Bayern verhasst war, dass der nun Bundeskanzler wird. Da hat der Volkmar Gabert auf eigene Kappe genommen zu sagen, du wirst auch Minister. Und da hat der Ertl gesagt, ja, wenn's monst, dann kannst du dem Brandt sagen, dass ich mitmache.
Josef Ertl wurde dann Landwirtschaftsminister in der sozialliberalen Koalition. Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und FDP werden zügig abgeschlossen. Am 21. Oktober 1969 wird Willy Brandt zum Bundeskanzler gewählt. Am 28. Oktober stellt er in einer Regierungserklärung sein Programm vor und erklärt auch, was er meint mit mehr Demokratie wagen.
Mitverantwortung in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein. Wir können nicht die perfekte Demokratie schaffen. Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fordert. Diese Regierung sucht das Gespräch. Sie sucht kritische Partnerschaft mit allen, die Verantwortung tragen, sei es in den Kirchen, der Kunst, der Wissenschaft und der Wirtschaft oder in anderen Bereichen der Gesellschaft.
Günter Neugebauer, frisches SPD-Mitglied, war begeistert von der Politik, die Brandt da angekündigt hat.
Die Bundespolitik wurde entstaubt, ob das nun die Demokratiewagen, die ja auch eine Öffnung war für freie Meinungen und für das unbestrafte Nachdenken und Lautsagen. Er stand für den gesellschaftlichen Aufbruch, für Reformen. Er hatte mehr Verständnis als alle anderen vor ihm für die Jugendbewegung. Und er wurde auch immer kritischer im Hinblick auf den Vietnamkrieg. Wir haben ihn ja vergöttert. Also das hat uns alle sehr beeindruckt. Insofern war Willy Brandt nicht ohne Grund der Hoffnungsträger meiner Generation.
Der muss ja vermutlich gerade in diesen ersten Jahren am Anfang ihrer SPD-Mitgliedschaft die Stimmung in der Partei unheimlich gut gewesen sein. Ne? Man hatte das erste Mal hat man einen Kanzler gestellt. Haben Sie Ihrer Erinnerung auch eine Euphorie?
Ja, ich habe in der Erinnerung eine große Euphorie. Ich erinnere dass der damalige SPD-Ortsvereinsvorsitzende zu einer Versammlung nach der Wahl von Willy Brandt zum Bundeskanzler allen einen ausgab. Das heißt, auf Parteikosten natürlich, haben wir alle Bier oder einen Schnaps getrunken. Also die Euphorie war groß. Man darf ja nicht vergessen, nach 20 Jahren CDU bzw. Große Koalition war das für Sozialdemokraten ein ganz großes Ereignis. Die Stimmung heute ist bei allen Parteien anders als damals. Sie war damals aufgewühlt vom SPD-Informationsstand, standen damals 30 Leute und heute freuen wir uns, wenn da 3 Leute stehen. Und bei den politischen Mitbewerbern ist das nicht anders.
Ja, man hört es, Günther Neugebauer schwärmt noch heute von dieser Euphorie bei den Sozialdemokraten damals. Und in seiner Erinnerung ist dann unter Brandt tatsächlich dieser politische Stillstand beendet worden. Was dann kam, waren zum Beispiel Gesetze, die ernst gemacht haben mit dem Versprechen von der Mitverantwortung aus Brandts Regierungserklärung und Gesetze, mit denen die Gesellschaft liberaler wurde. Und dann eben ohne den Zwang zur Verständigung mit Unionspolitikern mit konservativen Moralvorstellungen.
Ja, es waren, glaube ich, mehrere Dinge. Mehr Demokratie war, das war also ein Satz, aber dahinter verbarg sich ja sehr viel. Deutschland wurde liberaler, Deutschland akzeptierte die sexuelle Selbstbestimmung, die Arbeitnehmer bekamen mehr Rechte. Zum ersten Mal gab es die Mitbestimmung, heftigst umstritten. Also das war schon ein Aufbruch, eine Reform, die wir alle, ja, begrüßt haben. Ich weiß nicht, wie ältere Generationen da auch reagiert haben, die ja anders groß geworden sind. Die Freizügigkeit in der Sexualgesetzgebung, die ist sicherlich von der älteren Generation nicht begrüßt worden.
Die Gleichstellung der Frau im Ehe- und Familienrecht, frühere Volljährigkeit und die Absenkung des Wahlalters, mehr soziale Sicherheit, eine Bildungsreform, die Ausweitung der Mitbestimmung in den Betrieben, das waren Versprechen Willy Brandts, die in den nächsten Jahren umgesetzt wurden. Allerdings mussten junge Politiker, die mit viel Enthusiasmus die Welt verändern wollten, auch in der sozialliberalen Koalition feststellen, dass der Marsch durch die Institutionen mühsamer war, als sie sich das vorgestellt hatten. In unserem Tonarchiv gibt es zum Beispiel ein Interview des späteren schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten und SPD-Vorsitzenden Björn Engholm, der 1969 als einer der jüngsten Abgeordneten in den Bundestag gewählt worden war. Er ging mit einigen Weltverbesserungsvorschlägen nach Bonn, wie er 2,5 Jahre später selbst erzählt hat. Er habe dann aber lernen müssen, dass man weitreichende Ziele nur schrittweise erkämpfen könne.
Man hat einem hier so ein bisschen auch die Federn gestutzt, vielleicht manchmal zu Recht, vielleicht manchmal zu Unrecht. Man muss hier eben lernen, die vorhandenen Wege zu benutzen, um seine gesteckten Ziele zu erreichen.
Die deutsche Gesellschaft hat sich seit damals noch in vielfältiger Weise weiterentwickelt und verändert. Vielleicht erscheint uns deshalb auch rückblickend die neue Ostpolitik als der eigentliche historische Einschnitt der ersten Regierung Brandt-Scheel. Willy Brandt hatte daran schon vorher als Außenminister gearbeitet.
Günther Neugebauer hat Brandts Entspannungspolitik gegenüber dem Osten als eine Ausrichtung empfunden, die genau den Nerv seiner Generation getroffen hat.
Das traf bei uns den Kern, weil wir wollten an diesem Kalten Krieg nicht auf der einen Seite der Front stehen, sondern wir sahen die Möglichkeit einer friedlichen Auseinandersetzung. Uns Junge hat Willy Brandt nicht überzeugen müssen. Wir waren von vornherein dafür, dass dieser Kalte Krieg nicht unsere Zukunft bedeuten kann.
Nach der Zuspitzung des Kalten Krieges in der Kuba-Krise 1962 ist den Großmächten klar, dass sie daran arbeiten müssen, einen dritten Weltkrieg unter den Bedingungen des Atomzeitalters zu vermeiden. In Vietnam, Angola, dem Nahen Osten werden in den nächsten Jahren Stellvertreterkriege geführt, aber gleichzeitig laufen Abrüstungsverhandlungen. Schon im Sommer 1963 werden erste Rüstungskontrollabkommen unterzeichnet und ein heißer Draht zwischen Washington und Moskau wird eingerichtet, über den sich die Führer der Supermächte im Krisenfall kurzschließen können, bevor es zu einer Katastrophe kommt. Die deutsche Frage, die die Ost-West-Beziehungen in den 50er Jahren dominiert hatte, soll einer Entspannung in dieser Zeit nicht im Wege stehen. Von immer mehr Staaten wird die deutsche Teilung als fait accompli betrachtet. Und die Bundesregierung muss sehen, wie sie damit umgeht.
Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown.
Willy Brandt und sein engster Mitarbeiter Egon Bahr hatten etwa seit 1963 Konzepte für ein entspannteres Verhältnis zu den Staaten des Ostblocks entwickelt. Sie gingen davon aus, dass der Kommunismus auf absehbare Zeit nicht verschwinden werde, sondern allenfalls verändert werden könne. Bahr prägte das Motto Wandel durch Annäherung. Und es war klar, dass der Weg über Moskau führen musste. Am 12. August 1970 wurde der Vertrag von Moskau unterzeichnet. Willy Brandt wandte sich damals aus Moskau an die Bundesbürger.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Unterzeichnung des Vertrages zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland ist ein wichtiger Augenblick in unserer Nachkriegsgeschichte.
Als Kern hebt Brandt hervor, den uneingeschränkten gegenseitigen Verzicht auf Gewalt ausgehend von der politischen Lage, wie sie in Europa besteht. Das bedeutet, die Bundesrepublik erkennt die seit dem Zweiten Weltkrieg existierenden Grenzen in Europa an, insbesondere die Oder-Neiße-Grenze zu Polen und die innerdeutsche Grenze zur DDR. Allerdings setzt Bonn durch, dass von der Unverletzlichkeit der Grenzen die Rede ist, anstelle von Unveränderbarkeit. Was eine einvernehmliche Beseitigung der innerdeutschen Grenze und eine mögliche Vereinigung der beiden deutschen Staaten offen lässt. Durch ein Vier-Mächte-Abkommen über Berlin erkennt die Sowjetunion außerdem die Präsenz der Westmächte in West-Berlin und die Bindung der Stadt an die Bundesrepublik an. Die Bundesrepublik wiederum akzeptiert die DDR als souveränen, gleichberechtigten Staat, vermeidet aber die völkerrechtliche Anerkennung als Ausland. Und die Sowjetunion nimmt hin, dass es in dieser Frage einen Dissens gibt.
Und mit diesem Vertrag geht nichts verloren, was nicht längst verspielt worden war. Wir haben den Mut, ein neues Blatt in der Geschichte aufzuschlagen.
Ein knappes halbes Jahr später, am 7. Dezember, reist Willy Brandt zur Unterzeichnung des Warschauer Vertrages in die polnische Hauptstadt. Doch der Inhalt des Vertrages mit Polen tritt in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund vor dem, was als Kniefall von Warschau in die Geschichtsbücher eingegangen ist. ARD-Reporter Peter Schnell berichtet live über die Kranzniederlegung durch Bundeskanzler Willy Brandt am Ehrenmal für die Toten des Warschauer Ghettos.
Der Kranz wird jetzt zum Denkmal heraufgetragen. Zwei Soldaten der polnischen Armee präsentieren das Gewehr. Der Kanzler rückt jetzt die Schleife, die schwarz-rot-goldene Schleife an dem Kranz zurecht und verharrt dann schweigend vor dem Denkmal. Er ist niedergekniet. Selten habe ich wohl eindrucksvoller gesehen, dass ein Deutscher die Verantwortung für diese unermesslichen Verbrechen auf sich nimmt, wie es eben hier der deutsche Bundeskanzler vor dem Denkmal im Warschauer Ghetto getan hat.
Wir kennen den Kniefall von Willy Brandt in Warschau alle aus den Geschichtsbüchern. Ich fand spannend, dass Günther Neugebauer mir erzählt hat, dass ihm und vielen anderen die Bedeutung dieser Geste damals gar nicht so bewusst gewesen ist.
Ja, im Nachhinein ist man ja auch immer ein bisschen weiser. Die Bedeutung haben wir damals vielleicht nicht so gesehen. Sie ist auch medienmäßig nicht so vermittelt worden. Ich kann nur für mich sprechen, dass die Relevanz dieses Kniefalls erst in den Folgejahren richtig deutlich geworden ist.
Inwiefern denn? Was war denn die Relevanz?
Also diesen Kniefall konnte nur Willy Brandt machen, weil er gegen die Nazis im Widerstand stand. Er wurde wie viele andere Sozialdemokraten und Kommunisten verfolgt. Und dann kommt so einer, der verfolgt worden ist von den Nazis und übernimmt mit dem Kniefall letzten Endes die Verantwortung des von den Deutschen angerichteten Verbrechens. Also das war natürlich eine ganz starke Leistung und ist auch ein ganz wichtiges Symbol gewesen.
Aber Günter Neugebauer hat eben auch gesagt, dass in seiner Erinnerung der Inhalt der Ostverträge die Deutschen damals wesentlich mehr beschäftigt hat als diese symbolische Geste.
Ich kann nur für mich sagen, in meiner Erinnerung hat das damals auch, glaube ich, in den Medien nicht die Beachtung gefunden, wie in den vielen Jahren danach. Dieser Kniefall war damals ja nur ein Teil der Ostpolitik, des Versuchs von Willy Brandt mit den Partnern des Ostens in ein normales Verhältnis zu gelangen. Es gab ja dann die Reisen in die DDR, es gab den Moskauer Vertrag, es gab den Vertrag mit der Tschechei, das waren ja alles Kommunisten, mit denen er verhandelt hat. Und das war nicht unumstritten, auch nicht in der SPD.
Der Grundlagenvertrag mit der DDR wurde am 21. Dezember 1972 geschlossen, aber das Verhältnis der beiden deutschen Staaten zueinander blieb schwierig. Möglich war tatsächlich nur das, was Egon Bahr die Politik der kleinen Schritte nannte. Und als letzter der Ostverträge wurde am 11. Dezember 1973 dann der Prager Vertrag unterzeichnet. Die Vertreibung und Enteignung der Deutschen in der Tschechoslowakei blieb dabei ein Streitpunkt.
Günter Neugebauer stand voll hinter dem Ostentspannungskurs der Brandt-Regierung. Und er hat auch in seinem Privatleben selbst versucht, wenn man so will, einen solchen Entspannungskurs zu fahren.
Wir haben 1971 eine Delegationsreise von den Jungsozialisten gemacht. Wir haben also den sozialistischen Realismus kennengelernt. Warschau, Danzig und Breslau. Und das war eine hochinteressante Reise. Zum ersten Mal wurden wir auch insofern ja als politische Diskussionsgruppe wahrgenommen. Und das war schon sehr spannend. Aber wir sind mit der Reise nicht zu Kommunisten geworden, sondern wir haben ja gemerkt, dass es einen Unterschied macht, seine Meinung frei äußern zu dürfen oder eben der kommunistischen Doktrin zu unterliegen. Also wir waren nie gefährdet, von denen vereinnahmt zu werden. Die Angst hatten wir nicht. Aber wir wollten damit zum Ausdruck bringen, dass es uns an einer friedlichen Annäherung gelegen ist.
1971, das ist das Jahr, in dem Willy Brandt den Friedensnobelpreis bekommt. Das Nobelpreiskomitee würdigt Brandts Bemühungen durch seine Ostpolitik, eine Verständigung der Bundesrepublik Deutschland mit ihren östlichen Nachbarn herbeizuführen und den Frieden in Europa sicherer zu machen. Am 20. Oktober ist die Preisverleihung in Oslo. Tags darauf hält Brandt eine Rede an der Universität Oslo zum Thema Friedenspolitik in unserer Zeit. Darin unterstreicht er seine Überzeugung, dass Krieg kein Mittel der Politik sein dürfe, und er verbindet sie mit dem Wunsch und Appell:
Alle, die Macht haben, Krieg zu führen, möchten der Vernunft mächtig sein und Frieden halten.
Doch während Brandt international geehrt wurde mit dem Friedensnobelpreis, war seine Ostpolitik innenpolitisch heftig umstritten. Die Union versuchte, die Ratifizierung der Ostverträge zu verhindern.
Das ist dann gegipfelt in einem Misstrauensvotum gegen Brandt, was Günter Neugebauer damals natürlich ungeheuerlich fand.
Es gab in der CDU nur ganz wenige, die für diese Ostverträge waren, zum Beispiel der spätere Bundespräsident von Weizsäcker. Aber fast alle waren dagegen. Ein kleiner Teil der FDP war dagegen. Willy Brandt sollte gestürzt werden, um die Entspannungspolitik zu stören und zu beenden.
Die sozialliberale Koalition hatte nur eine dünne Mehrheit von 12 Stimmen und die drohte zu schwinden, als im Zuge der Auseinandersetzung um die Ostverträge Abgeordnete der Regierungsparteien zur Union übertraten. Der Oppositionsführer und CDU-Vorsitzende Rainer Barzel glaubte daher, dass der Versuch, Willy Brandt zu stürzen, erfolgreich sein könnte. Am 27. April 1972 war die Abstimmung im Bundestag.
Meine Damen und Herren, die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet. Ich gebe das Ergebnis der Zählung der Stimmen bekannt.
Das hat uns alle aufgewühlt. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Ich arbeitete beim Finanzamt in Schleswig Und wir haben natürlich an dem Tag nicht gearbeitet, sondern wir haben uns unterhalten, ausgetauscht und nachher vorm Radio gesessen und das ganze Prozedere verfolgt. Also das hat uns alle aufgewühlt. Es hat selbst jene aufgewühlt, die eigentlich nicht auf der Seite von Willy Brandt gestanden haben. Die empfanden das als ungerecht, wie man mit dieser Person umgegangen ist.
Ich stelle fest, dass der von der Fraktion der CDU-CSU vorgeschlagene Abgeordnete Dr. Bartzel die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages nicht erreicht hat. Der Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf
Als Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel das Abstimmungsergebnis bekannt gab, fehlten 2 Stimmen zum Sturz von Brandt. Erst nach der Wende wurde bekannt, dass Geld von der Stasi geflossen war. Die DDR wollte Brandt im Amt halten. Allerdings gab es auch den Verdacht, dass auf Seite der Gegner Geld im Spiel war.
Günther Neugebauer war damals sehr erleichtert, dass sein politisches Vorbild Willy Brandt im Amt bleiben konnte.
Die Freude hat überwogen. Und es fanden ja auch in Schleswig-Holstein überall dann große Freudenveranstaltungen statt. Ich bin also von Schleswig gleich nach Kiel gefahren. Da hatte die SPD zu einer großen Demonstration eingeladen. Und das war ein Freudenfest für uns alle, dass Willy Brandt sich durchgesetzt hatte. Und damit natürlich auch die Politik, die er verfolgte. Es war die Entspannungspolitik.
Durch die Überläufer im Zusammenhang mit den Ostverträgen gab es nach dem gescheiterten Misstrauensvotum allerdings ein Patt im Bundestag. Die Regierung Brandt-Scheel war faktisch handlungsunfähig. Willy Brandt stellte daher die Vertrauensfrage, um Neuwahlen zu ermöglichen. Die fanden im November 1972 statt, nach einem Wahlkampf, den die SPD mit dem berühmten Slogan geführt hatte: Willy wählen. Die SPD schaffte es dabei, endlich die Union zu überholen. Sie stellte die stärkste Fraktion im Bundestag und konnte mit einer ebenfalls gestärkten FDP weiterregieren.
Oh Willy Brandt, es ist mir bekannt, du bist für Frieden und Freiheit im Land. Drum sing ich dir das einfache Lied. Wer denkt wie ich, der singt einfach mit.
Günther Neugebauer hat sich in den 70ern immer weiter bei der SPD in Schleswig-Holstein engagiert und er durfte dann im Rahmen seiner politischen Arbeit auch Willy Brandt persönlich begegnen.
Oh Willy Brandt, du lächelst mit Charme, ich nehm das immer persönlich. Es wäre zu schön, dich einmal zu sehen, denn du bist außergewöhnlich.
Als ich dann später Brandt persönlich kennenlernen durfte und an seiner Seite auch eine Rede halten durfte hier in Rendsburg, ja, das war für mich also wie ein Gang ins Paradies.
Verraten Sie mir, was für eine Rede Sie gehalten haben, als Brandt in Rendsburg war?
Auf dem Rendsburger Marktplatz mit mehr als 400 Besuchern, proppevoll. Und ich durfte die Eingangsrede halten, war natürlich fürchterlich aufgeregt. Und nachher haben dann einige gesagt, Mensch, hast du gut gemacht, da war ich auch zufrieden. Das war das erste Mal, dass ich mit Willy Brandt ganz persönlich zusammengekommen bin und da war ich sehr stolz. Er hatte eine Aura, die kann man gar nicht beschreiben. Also ich kannte ihn ja bis dato nur vom Fernsehen oder vom Rundfunk, aber dann stehst du neben diesem Mann, er hatte eine Aura, das muss man erleben, das kann man gar nicht beschreiben.
In Günther Neugebauers Augen hat Willy Brandt ein irres politisches Vermächtnis hinterlassen, das Deutschland nachhaltig geprägt hat.
Die Politik des Wandels durch Annäherung hat aus meiner Sicht mit zur deutschen Wiedervereinigung geführt. Das Weitermachen in der Konfrontation hätte nie zu einer Wiedervereinigung geführt.
Er hat ja den Friedensnobelpreis bekommen für seine Ostpolitik. Ja. Ich würde mich wundern, wenn Sie jetzt sagen, zu Unrecht. Trotzdem frage ich naheliegend, zu Recht?
Ja, natürlich hat er ihn zu Recht bekommen, denn er hat eine ganze Ära verändert. Mit dem Beginn der Entspannungspolitik war der Kalte Krieg beendet worden.
Willy Brandt blieb nach seinem triumphalen Wahlerfolg 1972 keine 2 Jahre mehr im Amt, Nachdem einer seiner engsten Mitarbeiter, Günter Guillaume, als DDR-Spion enttarnt wurde, trat Brandt am 7. Mai 1974 vom Amt des Bundeskanzlers zurück. Doch das gehört dann endgültig nicht mehr in die 60er, sondern das gehört dann in die 70er Jahre.
Und damit endet diese zweite Staffel unseres Podcasts Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ulrike, es war mir ein Fest. Ich habe in den vergangenen 14 Folgen wieder viel, viel dazugelernt über historische Ereignisse natürlich auf der einen Seite, aber auch über das große Spektrum persönlicher Schicksale, Erinnerungen und Lebenswege der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, mit denen ich gesprochen habe. Für mich war es ein erneutes Blicken über den eigenen Tellerrand und in vieler Hinsicht lehrreich und inspirierend.
Und wie bei der Staffel über die 50er Jahre gilt, unser Podcast ersetzt kein Geschichtsbuch, aber vielleicht macht er neugierig, das eine oder andere im Geschichtsbuch nachzulesen oder die Älteren in der eigenen Familie nach ihren Erinnerungen zu fragen.
Texte, Fotos und Filme zum Podcast gibt es natürlich auch unter ndr.de/geschichte. Und über Feedback und Anregungen freuen wir uns weiterhin unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte@ndr.de.
Bleibt der Dank an Christine und Sabine, die den Podcast diesmal mit uns produziert haben.
Und der Dank an alle, die uns hören, mögen und weiterempfehlen.
Und hoffentlich bei der nächsten Staffel dabei sein werden.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.